Ich bin immer ich. Mit oder mehr oder weniger Erfolg. Ich kann nicht jede Robbe retten.
Das ist wohl wahr. Nicht jede Robbe, nicht jeden Trainer, nicht jeden Wal. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Ansonsten halten wir für heute mal fest. Wir beide tippen Frankreich als Weltmeister.
Und einen zweiten habe ich gerade gar nicht. Also mich hat bislang noch nichts vom Hocker gehauen. Frankreich und dann hätte ich gerne irgendwie so einen Underdog. Das finde ich mal super. Aber wenn du nicht bereit bist, rechtlich korrekt die Schritte so zu gehen, dann stehst du am Ende ohne dein Gehirn da, ne? Ohne deine Verwaltungsfachkraft.
Ja, das ist am Ende das, was passiert.
Wir haben das tatsächlich ausprobiert. Wir haben solche Dinge, die gleichen Dinge, die ich gesagt habe, von einem Mann platzieren lassen bei den gleichen Praxen.
Mit komplett anderem
Ergebnis. Komplett anderer Resonanz. Man macht sich viel zu viel den Kopf und wir sind so eine Vermeidergesellschaft geworden. Das ist ganz, ganz schlimm. Für mich ist eine Kündigung immer nur der allerletzte
genau.
Ausweg.
Aber du hörst P11, Praxis einfach leichter führen. Von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr diese Folge das erste Mal hört, Praxis einfach leichter führen, Ela, dann ist es Sonntag, der 5. Juli. Wir sitzen mal wieder, und ich freue mich sehr, in Hannover in der Talentschmiede von Dentastico. Und es ist Freitag, der 3. Juli. Und unser Thema ist heute das Gespräch, das niemand gerne führt. Darüber wollen wir uns mal austauschen. Ne? Warum schiebt man Sachen auf? Was geht da in einem vor? Man sagt, nee, da will ich eigentlich nicht drüber reden, obwohl es ja eigentlich ein Muss ist, obwohl es wichtig ist. Gibt es bestimmt viele Beispiele. Was kann man auch dagegen tun, gegen diese Aufschieberitis? Ja, lass uns da einfach mal gleich drüber plaudern. Und wie der Teufel es will. Und ihr Lieben, eigentlich, ja, wollen wir euch viel zu diesem Thema mitgeben. Es kann aber durchaus sein, dass es ein bisschen dauert, bis wir da einsteigen. Denn cool. Es ist nur wenige Stunden her, da haben wir beide nicht so ganz uninteressierte Fußballfans gelesen. Nagelsmann ist Geschichte.
So sieht's aus.
Nagelsmann ist Geschichte. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist bei dieser WM nicht mehr dabei. Ich sehe trotzdem viele schöne Spiele mit tollen Mannschaften, die einfach besseren, schöneren Fußball spielen. Fußball ist Geschmackssache, das ist ja das Schöne. Soll auch jeder drüber denken, wie er will.
Genau.
Ja, sie sind raus. Der Trainer ist weg. Und das heißt ja letztendlich, und lass uns beide da gerne mal ein bisschen einsteigen mit dem Thema, weil das hat ja auch viel mit Führung und Kommunikation zu tun. Ich will jetzt gar nicht erörtern, warum die deutsche Fußballnationalmannschaft da ausgeschieden ist.
Das würde jetzt auch sehr weit
führen. Das würde sehr weit führen und die Gründe sind sicherlich auch vielschichtiger. Aber wenn so ein Trainer entlassen wird, also erstmal die Frage, glaubst du, das war ein schwieriges Gespräch für den DFB, für die Verantwortlichen? Ich weiß nicht, wer es geführt hat, Völler, der DFB-Präsident oder wer auch immer. Habe ich jetzt gar nicht nachgeschlagen.
Neundorf
und Völler, sehr wahrscheinlich. Ne? War das für die ein schwerer Gang, zu Nagelsmann zu gehen und zu sagen, tschüss?
Ich glaube nicht. Also ich glaube mittlerweile nicht mehr. Vielleicht für Völler vielleicht, weil der hat sich ja sehr lange zu ihm positioniert, was im Prinzip auch nicht schlecht ist. Ne, man muss ja das ganze Prozedere, den ganzen Prozess ja mal durchleuchten. Ich glaube, für den DFB ist es letztendlich aber wieder ein willkommenes Opfer, um jetzt mal schnell Ruhe auf die ganze Geschichte zu kriegen. Ob das letztendlich richtig oder falsch war, vermag ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht zu sagen. Aber letzten Endes ist ja medial auch sein Kopf gefordert worden. Und dann ist es eventuell sogar der bequemste Weg jetzt gewesen, zu sagen, okay, dann schassen wir ihn.
Nagelsmann, ich will jetzt gar nicht über sportliche Entscheidungen großartig reden. Ne? Ich meine, das kann man so sehen, wie man will. Ich hätte auch den Kollegen Baumann ins Tor gestellt von Anfang an. Andere sehen es anders. Soll jeder entscheiden, wie er möchte. Trotzdem nochmal die Frage so an dich. Du bist Fußballfan. Ich halte dich auch für eine Fußballexpertin. Du hast echt viel Plan. Du siehst viele Spiele. Und wir reden auch hier regelmäßig über Führung, über Kommunikation. Und da wurde Nagelsmann ja einiges vorgeworfen. Also zum Beispiel, ne, Baumann, Neuer. Musste man das anders kommunizieren? Er war in dem Moment nicht mehr klar. Weil er hat sich vorher ganz klar für Baumann entschieden, ganz klar gesagt, das ist meine Nummer eins. Und dann hat er sich umentschieden. War das so ein, sage ich mal, Problemfeld Nummer eins, was er sich da selber unnötigerweise vielleicht aufgemacht hat?
Also so in der Draufsicht auf jeden Fall.
Wir können eh nur von der Ferne gucken. Nur, ne? Anders, genau. Bitte, ne? Ja. Das seht ihr uns nach, wenn ihr anderer Meinung seid und denkt, man, ihr habt da keinen Plan, der hat auch eine völlig andere. Kann alles sein. Wir gucken zu, nehmen
also,
wahr.
Ich stecke da natürlich nationalteamtechnisch überhaupt nicht tief im Thema. Auch ich nehme nur medial die Dinge wahr, genau wie du auch. Aber welche Dinge da im Hintergrund noch eine Rolle spielen, warum sich da umentschieden wurde, welche Menschen, die Einfluss haben, da noch Strippen gezogen haben, das entzieht sich mir natürlich nicht. Aber wenn du Bundestrainer bist, gehst du voran, und zwar einer ganzen Nation, die fußballverrückt ist, gehst du voran. Das heißt, du brauchst diese Klarheit und du brauchst aber auch genug Eier, um es mal so zu sagen, zu einer unbequemen Entscheidung zu stehen. Und wenn er Baumann wollte und was anderes sollte dann irgendwie verändert werden, hätte er dazu stehen müssen, ganz klar, und hätte da klar vorangehen sollen. Und das, finde ich, zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch seine ganze Kommunikationshistorie. Ich finde ihn im Spiel, während des Spiels, ich finde ihn, er kommt häufig so ein bisschen protestierend, weinerlich rüber.
Bisschen läppsch, ne? So
er mokiert sich ständig über irgendwelche Entscheidungen, die Dritte treffen. Das verstehe ich, das passiert im Effekt, das ist im Affekt, das ist vollkommen klar, das kann mal sein. Aber du bist nicht umsonst in so einer Position, an sowas musst du arbeiten. Wenn du vorangehst, solltest du stets und ständig eine gewisse Ruhe, eine dominante Fachkenntnis und Expertise ausstrahlen, und das geht mir bei ihm völlig ab.
Und er ist ja, also Nagelsmann ist ja nun alles andere als doof, ist ein intelligenter Mann, überhaupt keine Frage. Und gerade er muss doch wissen, dass er wirkt. Er steht in der Öffentlichkeit, jeder Atemzug, jede Silbe, jede Bewegung wird beobachtet, zigfach übertragen und wird bewertet. Wenn jemand so in der Öffentlichkeit steht, gibt es dann Menschen, vielleicht muss man ihm das so genau auch attestieren, denen das dann egal ist, die einfach sagen, ich blende das aus, ich bin, wie ich bin, und nennen das vielleicht sogar authentisch. Dabei wäre es vielleicht klüger, sich anders zu verhalten, weil man genau weiß, man wird beobachtet.
Also das ist ein ganz schmaler Grat. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen, ist mir egal, ich bin, wie ich bin. Da gibt es viele, ich mag solche Menschen, vor allem dann, wenn sie klar und klug sind, dann können die sich das auch leisten, weil die haben dann einen Plan. Beim Nagelsmann ist es so, dass ich häufig auch bei Pressekonferenzen gedacht habe, meine Güte, kann der mal ein Training machen? Also so ein Kommunikationstraining oder so ein Pressetraining, oder ich meine, das gibt es ja bestimmt sogar. Und ich habe das bis zum Schluss nicht verstanden, warum er in den Kommunikationskaskaden, die er dann da hatte, immer so entweder indifferent war oder sogar solche Fehler begonnen hat, wie bestimmte Einzelpersonen zu nennen, die dann herhalten mussten für eine Teamleistung. Dann hat er am Anfang hier mit UNDAF zum Beispiel, am Anfang durchgezogen, ihn immer nur für die letzten 20 Minuten zu bringen, was ich ehrlich gesagt taktisch nicht so schlecht finde, weil der braucht ja Räume, um sich da vorne frei zu ballern. Die Räume sind häufig erst im späteren Spielverlauf da, wenn du den Gegner auch schon ein bisschen müde gespielt hast, und war von Erfolg gekrönt. Beim ersten Spiel, wo er von Anfang an gespielt hat, hat er nicht mehr getroffen.
Aber vorher von allen gefeiert.
Vorher von allen gefeiert, und dann hat er sich aber dann an diesem letzten Spiel, wo er ihn von Anfang an gebracht hat, scheinbar so gefühlt für mich, wirklich nur für mich, ihr Lieben da draußen, beeindrucken lassen von dem, was draußen gefordert wurde, und hat ihn in die Startelf gepackt. Aus meiner Sicht wieder seines besseren Wissens. Und das Ganze wirkt so inkongruent in letzter Instanz, dass es eigentlich eine logische Entscheidung war, wenn jemand so wenig klar ist, das Ganze vielleicht zu beenden. Auch das, der Einsatz von Woltemade. Erst nicht und nicht und nicht und nicht und dann auf einmal ganz zum Schluss, und dann muss der Bengel dann auch noch einen Elfer schießen. Die Geschichte mit Jonathan Tah. Hallo?
Ja.
Unfassbar.
Ich finde es dann auch so erstaunlich. Also wie gesagt, ich bin auch weit davon entfernt, mich als Fußballexperte zu betrachten. Da sind im Fernsehen ganz andere, die erzählen super, analysieren die Spiele. Ich habe jetzt vorletzte nach Thomas Hitzlsperger gehört, mit souverän.
Sensationell,
und er ist lustig und trotzdem sehr klar und sagt seine Meinung, begründet die auch. Also da sind wir beide weit davon entfernt. Ja. Ich sehe wahrscheinlich noch mehr als du, weil du viel mehr Spiele aktuell siehst. Aber für mich kam das auch so. Ich habe auch gedacht, entweder scheut er sich vor Entscheidungen, und man kann sie nach außen ja nicht verstehen. Gerade in so einem Spiel wie gegen Ecuador, ne, wo die da rausgeflogen sind. gegen Paraguay, Entschuldigung,
ja.
Im 16. Finale, wo du eigentlich sagst, okay, wir brauchen Kreativität. Amiri sitzt auf der Bank. Wir brauchen jemanden, der vorne vielleicht Räume schafft. Woltemade bleibt auf der Bank, der da wirklich hätte ackern können. Und ich habe gelesen, also tatsächlich Social Media, deshalb nehme ich nicht ernst, um Himmels Willen, aber mehrfach wurde dann da Nagelsmann unterstellt, naja, der hat genau gewusst, dass UNDAF nicht performt. Und er wollte ihm eigentlich noch einen mitgeben. Er hat ihn ja auch direkt nach dem Spiel als einen der wenigen genannt.
Ja.
Ne? Aber gut, das sind so Dinge, wir wollen das auch gar nicht breit treten. Wir wollen ja nur mal darüber reden, wie kommt sowas? Also was ist dann mit den Menschen, die sich dann auf einmal so verhalten, wo man doch jeder, der das sieht, sagen würde,
ja. Warum?
Ne? Da guckst du dir einen Ancelotti an, der da mit einer Souveränität sich freut, analysiert, präsent ist, der da steht.
Mhm.
Ja, und du hast so dieses Gefühl, da steht jemand, der weiß genau, was er tut. Ja klar, also bitte, ich werde um Himmels Willen nicht Ancelotti mit Nagelsmann
in
einen Topf werfen.
Nein.
Aber der Unterschied ist ja mega krass.
Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich, also für mich ist ganz, ganz klar, und wieder dieses Wort, wenn ich mir jetzt das ganze Geschehen ist der Vorrunde inklusive des 16. Finals jetzt angucke, bleibt für mich eine dominierende Emotion übrig. Wie gesagt, ich weiß nicht um die inneren Zusammenhänge. Ich weiß nicht, welche Strippenzieher ihn beeinflussen und unter welchem Druck er auch steht, wer was von ihm will und was er liefern muss und wem er alles verpflichtet ist. Das weißt du alles nicht. Wir wissen das nicht.
Wir können vieles nicht.
Da passiert sehr, sehr viel im Hintergrund.
Ja.
Aber was als überwältigende Emotion übrig bleibt, ist die Abwesenheit von Klarheit gepaart mit einer gewissen Hilflosigkeit. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und deswegen finde ich es aus Sicht des DFB richtig, das abzustellen. Mhm. Also es hört sich jetzt sehr gemein an, das weiß ich auch. Und ich will dem auch gar nicht an seine Trainerkompetenz, da will ich gar nichts zu sagen. Also bei Bayern hat er das ja auch ganz gut gemacht. Und auch die vorherigen Stationen beschwere ich mich nicht. Ist jetzt nicht mein Typ Trainer. Ich finde ihn jetzt, also mich haut ja nicht von den Socken so, aber man hat ja so die Typen, die man mag. Und ich glaube aber, dass er in Teilen auch Opfer ist. Ne? Und er ist Opfer eines Systems, was überhaupt nicht mehr funktioniert. Ne? Angefangen bei den Inhalten von Fußballlehrerscheinen, also Trainingsinhalten, Trainerinhalten. Die Struktur ist teilweise nun auch so ein bisschen ja fast schon aristokratisch zu sehen und hat gar nicht mehr so arg viel mit Leistung zu tun. Viele von denen aus der Nationalmannschaft spielen in den ersten und zweiten Ligen in Deutschland kaum noch eine Rolle. Also die sehen wir ja normalerweise im Fußball gar nicht mehr. Und da ist ein System, was dringend reformiert gehört, aus meiner Sicht. Aber es gibt natürlich auch diesen Menschen dann dahinter, der dem Anforderungsprofil eines Bundestrainers, was Auftreten und Dominanz angeht, meiner Meinung nach nicht entspricht. Und vielleicht ist es am Ende des Tages die richtige Lösung, aber das werden wir sehen. Die Nachfolge muss ja auch geregelt werden, ne?
Ja, ich meine, da sind sich ja alle einig. Es kann nur einen geben.
Ja, es kann nur einen geben.
Ich meine, das war ja auch irgendwo klar, ob er es jetzt, ich glaube schon, natürlich macht er das. Also Kloppo wird Bundestrainer, geht doch gar nicht anders, oder?
Ja, du mit den Haaren und den weißen Zähnen.
Ja, also der.
Brillante Überleitung.
Brillante Überleitung, ja, noch nicht so ganz. Ja, ich denke auch, nur es wird damit aus meiner Sicht nicht getan sein. Und die Hoffnung, die ich damit auch so ein bisschen verbinden würde, jetzt bin ich nicht der größte Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft, um Himmels Willen. Also ich finde das cool, wenn sie gewinnen, aber ich fange jetzt auch nicht an zu weinen, wenn sie nicht mehr dabei sind. Da muss sich ja was ganz anderes ändern. Ne? Also mit den deutschen Tugenden. Ich habe heute noch Kommentare gehört, eigentlich ist Deutschland doch eine Turniermannschaft, weil das ist halt alles für ein Gesülze. Turniermannschaften, das ist vorbei. Mit deutschen Tugenden der Vergangenheit gewinnst du heute keinen Blumentopf und keine WM mehr. Ne? Da gehört anderes dazu.
Das ist quasi die Automobilindustrie in a nutshell. Also, was soll ich dazu sagen? Ne? Also ein deutscher Dieselmotor, das hilft nicht mehr. Ja. Die anderen fahren E-Motoren.
BYD fährt rechts vorbei und links und überholt alle.
Und schafft 1000 Kilometer
bei. Ja, und vielleicht ist es ja auch gerade Klopp, der ja nun viel erlebt hat, in England natürlich zum mega, mega Superstar geworden ist, jetzt in einer anderen Funktion in Deutschland war, kann vielleicht sein, dass der auch einfach sagt, hey, ja, ich mache das, aber unter meinen Bedingungen,
so
zu meinen Bedingungen.
Und mal gucken, ich meine, im Moment wollen sie ihn wieder alle, was haben sie ihn hingehängt, als er zu Leipzig, zu Red Bull gewechselt ist, ne?
Ja, gut, das ist ja, aber Ela, bitte, machen wir uns nichts vor, das ist ja ein higher fire und wenn der jetzt mit Deutschland Europameister wird, dann werden viele sagen, mein Gott, die Zeit, in Leipzig hat ihm gut getan.
Der war doch gar nicht in Leipzig, oder doch? Er war bei Red Bull, ne?
Ja, ja, gut. Aber
im Konzern.
Ja, er war im Konzern, aber ja, letztendlich, okay. Er hatte ja ein bisschen auch mit den Fußballern.
Ja, wie gesagt, also ich meine, er hat so ein bisschen, ich meine, vorher war er ja absolut ungefiltert die Legende der Fußballromantiker.
Ja.
Ich nehme mich da nicht aus.
Ja.
Cooler Typ, ich habe den immer gemocht. Der hat auf eine gewisse Art und Weise so eine hulige Rotzigkeit mit Wortwitz und mit Dominanz und auch Auftreten verbunden, habe ich immer total gefeiert. Ich fand ihn immer sehr klar.
Ja.
Ich werde die Videos von ihm nie vergessen, wo er sich positioniert zu Geld im Fußball und diesen Dingen finde ich alles sensationell.
Ja, und er hatte auch eine Phase, wo er sich tatsächlich auch ein bisschen geändert hat. Ich kann mich noch gut erinnern, es gab ein Spiel von Borussia Dortmund in Leverkusen und das war kurz vor der Winterpause. Hm. Dortmund war letzter oder vorletzter in der Tabelle.
Hm.
Und Jürgen Klopp kam rein, er wurde natürlich so, muss ja dann an den Fans vorbei und die einen haben ihn beschimpft. Und er war an diesem Abend so leise und gefasst und der hat uns die Hand gegeben, der hat uns begrüßt. Als ich hatte so das Gefühl, da versucht jemand durch Demut einfach zu zeigen, dass er weiß, ey, wir hängen jetzt hier ganz unten drin und ich möchte einfach mal zeigen, dass das was mit mir macht.
Ja.
Das Spiel ist, glaube ich, guckt bitte ihr Fußballfreaks irgendwo in die, ich wollte gerade sagen, blättert mal im Kicker.
guckt mal in die Mediathek.
Ich glaube, das Spiel ist 1-1 ausgegangen und das war von Dortmund ein sehr gutes Spiel.
Ja.
Und danach sind sie auch wirklich wieder durchgestartet. Ich kann mich erinnern, dass sie die Saison gar nicht so schlecht abgeschlossen haben danach. Aber ich hatte vorher ein anderes Bild von Jürgen Klopp. Ich habe ihn davor auch mehrfach erlebt als Trainer im Stadion. Natürlich, ich sitze ja dann als Stadionsprecher, saß ich neben ihm sozusagen.
Hm.
Und er war da ein ganz anderer Mensch, der durch seine Situation, so habe ich das empfunden, einfach auch zeigen wollte, so, okay, wir müssen hier jetzt kleine Brötchen backen. Ist jetzt nichts mit laut und egal, welcher Verein wir sind. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ich bin da sehr gespannt, was da so alles noch kommt.
Also ich hatte immer den Eindruck zu seinen aktiven Zeiten, dass er einen Draht und eine Verbindung zu den Spielern hat. Nun ist das in einem Club, wo du jeden Tag arbeitest, ja auch eine andere Nummer als bei der Nationalmannschaft. Wobei ich ihm das ohne weiteres zutrauen würde, auch zu den Spielern aus der Nationalmannschaft, die er ja nur ab und an beruft, zusammentrommelt, dass er das auch kann. Also dass er auch diese persönlichen Beziehungen knüpfen kann. Und das kann eine Superkraft sein. Also ich fand immer schon, dass er so ein Klebstofftyp ist, ne? Also Menschen verbinden kann und Verbindungen und Konstrukte schaffen kann. Mal gucken, ob das noch so geblieben ist. Man wird älter.
Ja,
er ist älter geworden, sagt er ja auch von sich aus.
Ja.
Und mal gucken, wie ihn auch das Ausland verändert hat. Das ist auch immer noch eine andere Hausnummer, aber das hat mir damals immer sehr, sehr gut gefallen. Und obwohl ich kein Dortmund-Fan bin, muss ich sagen, habe ich das, als er Trainer war, immer sehr gerne begleitet und angesehen. Und das, was ich über Dortmund weiß, weiß ich aus der Zeit, wo er dort Trainer war. Und ja, ich bin gespannt.
Ja, man hat es ja auch so in seiner Zeit in Liverpool erlebt, wie er kommuniziert hat. Klar, er ist Mann von Welt, der spricht mit den Spielern wie mit den Fans, als wäre einer von denen gewesen. Mhm. Und wenn man dann aber auch so sieht, wie er auch klar gemacht hat vor den Kurven, die Hymne mitgesungen, gefeiert am Ende.
Ja.
Er war einfach ein Teil davon. Und ich meine auch in vielen Gesichtern der Experten, also gerade bei Magenta, so wenn es um dieses Thema ging, da gab es immer so ein breites Grinsen im Gesicht. So, als ich dachte, hey, der ist wohl der Richtige. Naja.
Schauen wir mal. Aber wie gesagt, das ist ein Thema und dieses Intro jetzt zum Fußball macht total Sinn, weil diese Gespräche, die du da immer führen musst, die sind ja kongruent.
Die sind auch nicht leicht.
Nicht leicht und sie sind von der Art her, von der Art und Weise, wie du sie bespielen musst, sind sie deckungsgleich mit dem, was du in deinem eigenen privaten Leben machen musst, jeden Tag wieder und mit deinem, was du in deinem Businessleben auch machen musst und teilweise überlappt sich das auch noch. Und dann für solche Gespräche mal als Mann. Und für solche Gespräche mal als Frau.
Also auch ein
großer Unterschied. Auch noch ein großer Unterschied in der Wahrnehmung. Ne?
Ja. Und ich denke mal, als Trainer hast du ja regelmäßig, ich will nicht sagen täglich, aber du hast jedes Wochenende eine Entscheidung zu treffen. Wen lässt du spielen?
Ja.
Wen lässt du draußen? Also bleiben wir mal diesen ganz Mann. Und ich fand auch eine ganz tolle moderative Überleitung von dir. Ich kann ja sagen, ihr werdet es ja wahrscheinlich nicht sehen, aber Ela warf so gerade einen Blick auf unsere mitlaufende Uhr und hat sich ja wahrscheinlich gedacht, okay, 19 Minuten
Fußball.
Praxis einfach leichter führen. Wir haben über Fußball geredet, aber es passt ja super dazu.
Und also es war nicht die 19, es war die 18.96. Minute.
Du hast darauf gewartet?
Aber sowas von.
Auf die 18.96. Minute. Und ihr Lieben, ja, wenn ich mich hier in der Talentschmiede so umschaue, hier hängen Trikots und überall ist die 96 drauf.
So ist
ihr
es.
Ihr alle wisst, warum. Also, Gespräche, die man nicht gerne führen möchte. Du kennst das sicherlich auch aus den Praxen. Du sprichst auch mit Sicherheit sehr oft mit euren Kundinnen, Kunden. Wir wissen ja, ne, dass ihr euch um ein bisschen mehr kümmert als nur Abrechnung. Also nur in Anführungsstrichen logischerweise. Ja. Und wie oft hast du selber da Gespräche, dass jemand kommt und sagt, Mensch, ich muss hier was tun, aber ich traue mich nicht, ich weiß nicht wie. Ist das kommt das so häufig vor wie der Trainer, der jedes Wochenende eine Entscheidung treffen muss und die mitteilen muss? Also wir bleiben aber bei den Negativen, weil die positiven Gespräche,
ja,
wir reden lieber gerne über positive Dinge, aber die fallen den meisten sehr wahrscheinlich leichter. So.
Ja, statistisch gesehen würde ich sagen, mehrmals wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, hab ich sowas.
Ah, okay.
Also entweder ich oder eine von meinen Kolleginnen oder eine von unseren Kunden oder eine von den lieben Mitarbeitenden bei unseren Kunden, die für uns Schlüsselmitarbeitende sind. Wir haben letzten Endes täglich solche Gespräche zu führen. Mhm. Also bei uns im ganz normalen Abrechnungsprozess für Praxen kommt es sehr häufig vor, dass wir Rückfragen stellen müssen. Und Rückfragen sind dann häufig mit Informationen versehen, die dann dazu führen, dass wir irgendwas nicht abrechnen können oder dass irgendwas nochmal genehmigt werden muss. Oder dass es zu mehr oder weniger Geld für den Patienten wird, was entweder schlecht für den einen oder schlecht für den anderen ist. Und diese Gespräche musst du jeden Tag führen. Ich muss jeden Tag einer Mitarbeiterin sagen, ja, tut mir leid, es geht nur so und nicht anders. Überwinde deinen Schweinehund, stürz dich mit uns ins kalte Wasser, wir zeigen dir, wie es geht. Oder aber wir müssen den Inhabern immer wieder sagen, hör mal zu, so wie du das jetzt gerade machst, ist das zwar der Weg des geringsten Widerstandes, aber es ist sachlich und rechnerisch falsch. Und das Geld, was du damit einnimmst, gehört dir 2 Jahre nicht. Mach es anders. Und das ist eine Kunst, solche Gespräche zu führen, weil man wird ja immer erstmal als unangenehm und unbequem wahrgenommen. Dabei ist es einfach eine klare Information. Nur die Verhaltensänderung, die mit der klaren Information verbunden ist, die ist anstrengend und die möchte man nicht machen.
Ja, ja, jetzt behaupte ich mal, Ela, du gehörst jetzt nicht zwingend zu der Kernzielgruppe dieses heutigen Podcasts, weil ich von dir weiß, dass du Gespräche, auch wenn sie unangenehm sind, nicht aufschiebst. Oder machst du das?
Also,
doch, und wenn ja, würde mich jetzt mal interessieren, in welchem Kontext? Also wann sagst du für dich, da führe ich jetzt nicht das Gespräch? Ja.
Also im Business-Kontext, auch im Außen mit Kunden und so, kann ich das sehr schnell, sehr klar und sehr zügig. Das liegt aber bei uns auch so ein bisschen an der Struktur, weil meine Mitarbeitenden sind alle super kompetent und haben ihre eigenen Entscheidungsbefugnisse und regeln und managen das Business mit ihren Kunden und ihren Praxen bis zu einem bestimmten Punkt immer selbst. Und das schätze ich auch sehr, weil einen das ja auch nochmal ein bisschen größer macht. Wir kommen aber manchmal an Punkte, da muss ich eingreifen und dann tue ich das auch und dann kann ich es auch zügig und dann funktioniert es auch. Es gibt aber auch Situationen, die sich dann auch bei mir im Privatleben abspielen oder so semi-privat mit Überlappung in Business oder Netzwerk oder so, und wo ich auch schon manchmal denke, boah, eigentlich müsstest du hier jetzt eine Reißleine ziehen und müsstest sagen, mein Kredit ist aufgebraucht. Ich sehe dich, ich weiß, wie du bist, ich weiß, wie du tickst und du weißt, wer ich bin und du weißt, was du von mir bekommen kannst, und trotzdem ändern sich an Situationen nichts. Und eigentlich müsste ich dann, und das, dadurch, dass ich das Wort eigentlich so oft benutze, merkt ihr schon, wo da meine Schwäche ist, prokrastiniere ich solche Dinge, weil ich ein im Herzen zutiefst loyaler Mensch bin. Und wenn ich mich für Menschen entschieden habe, sie bei mir zu haben, in meinem Netzwerk zu haben, als Freunde zu haben, als Partner zu haben, dann impliziert das 100% von mir. Und ich gebe dann sehr, sehr viel und schaffe manchmal die Grenze nicht zu ziehen zwischen Stopp, es wird parasitär. ich gebe zu viel und bekomme nichts. Wobei ich das nicht so sehe. Ne? Also ich bin nicht so ein Typ, wo ich sage, es muss immer 50-50 sein. Es ist mal 80-20, mal 70-30, mal umgedreht. Immer so, wie es einem gerade geht. Und Freundschaft und Beziehung und Partnerschaft lebt halt davon, dass es sich immer mal wieder so die Waage hält.
Außer
auch in Geschäftsbeziehungen.
Einer nutzt es aus und der andere hat nichts davon.
Genau. Außer einer nutzt es aus und der andere hat nichts davon. Oder es gibt irgendwelche Boundaries oder irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit, die einen hindern, stabile neue Beziehungen, Freundschaften und so weiter aufzubauen. Und da gerate ich immer mal wieder, egal ob mit Männern oder Frauen in meinem Freundesnetzwerk, an den Punkt, wo ich sage, boah, jetzt hast du hier investiert und investiert und investiert und jetzt bist du an dem Punkt, wo alle bedient sind und alle haben das nächste Level erreicht und der eine ist da platziert und der andere hat das neue Feld für sich entdeckt und du stehst hier mit so einem kurzen Schulterklopfen und darfst dich jetzt noch daran freuen, dass es für die weitergeht und du selber bist jetzt fertig mit dem Thema. Und das sind dann schon so Momente, wo ich manchmal denke, und dann übe ich mich darin wirklich zu lernen, das auch so anzunehmen, weil das ist einfach dann so passiert.
Das Annehmen ist ja das eine, aber dann geht es ja jetzt um deine Reaktion.
Genau.
Dann geht es ja darum, dass du das jetzt dann sagst, okay, ich muss das ansprechen, weil du bist nicht der Typ, der das einfach stehen lässt und es einfach weiterlaufen lässt.
Genau, ich spreche es dann auch an.
Was macht es dann mit dir, wenn du weißt, so das ist jetzt einfach ein Gespräch, von dem ich weiß, der andere rechnet nicht damit. Es ist für mich auch nicht angenehm, selbst wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Es ist ja trotzdem für dich nicht angenehm, diese Entscheidung kundzutun, weil sie auch wieder irgendwas auslöst, von dem du auch nicht immer weißt, was.
Genau, es ist so. Und ich habe manchmal auch einfach Angst, Menschen zu verlieren. Also es ist ja nicht so, dass man auf seinem Lebensweg viele Menschen findet, die einem was bedeuten, die einem ans Herz wachsen oder die einem, im Bereich Strategie, Taktik, Vision sehr zugetan sind. Und da ist es ja oftmals so, und das ist ein Ding, an dem ich bis an mein Lebensende arbeiten werde, dass dann mein Selbstbewusstsein manchmal nicht ausreicht, um zu vertrauen. Um zu sagen, okay, dieses Gegenüber, was du so schätzt, das schätzt du ja so, weil es eine coole Socke ist, weil es vielleicht eine Frau ist, die mit beiden Beinen im Leben steht. Mein Vertrauen in diese Person zu sagen, okay, die hält das aus. Die zieht sich da nicht von dir zurück, sondern die hält es aus und ihr erreicht gemeinsam ein höheres Level. Das ist manchmal noch zu gering und daran arbeite ich sehr und auch immer wieder. Und das ist etwas, und jetzt kommt der Bogen weg von meiner kleinen Psyche, das sehe ich in ganz vielen anderen Menschen auch in Praxen. Dass Führende sich nicht trauen, den Mitarbeitenden entweder die Wahrheit zu sagen über sich selbst, über ihren Gefühlszustand, über das, was los ist.
Entscheidungen mitzuteilen
oder aber auch Kritik zu üben auf einer sachlichen, aber wahrhaftigen Ebene.
Das sind ja alles so Themen, Kritikgespräche, Abmahnung, Kündigung, all die Dinge,
weil sie
Veränderungen.
Angst haben. Sie haben Angst, die Menschen zu verlieren.
Ja.
Sie haben einfach Angst, dass die Menschen so reagieren, wie ich das dann auch befürchte, dass sie sich zurückziehen, dass sie einen dann nicht als jemanden wahrnehmen, der versucht, die Beziehung auf das nächste Level zu heben, sondern nur als jemanden mit Problemgesprächen. Und das will heutzutage keiner mehr. Also ehrlicher Austausch wird immer schwieriger. Und das ist so ein Ding, wo ich sagen muss, das kann ich noch nicht so gut. Hm. Ich arbeite dran, aber
jetzt hast du gerade gesagt, viele haben dann Angst, Menschen zu verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele auch viel profaner ist. Die haben einfach Schiss vor dem Gespräch, weil sie so harmoniesüchtig sind, weil sie keinen Bock auf Stress haben, weil sie keine Lust auf die Reaktion haben, unabhängig davon, ob sie jetzt einen vielleicht verlieren oder was für eine Beziehung zu jemandem da steckt. Was heißt das denn so generell für ein Team, für eine Praxis, wenn solche Gespräche nicht geführt werden? Weil wenn ich jemanden kritisieren möchte, wenn ich jemanden abmahnen möchte, wenn ich jemanden feuern möchte, wie auch immer, dann hat das ja einen Grund. Wir lassen mal dahingestellt, ob der jetzt passt oder nicht. Wenn ich das aber nicht tue, ändere ich ja nichts an dem Grund. Im Gegenteil, ich lasse es immer weiter geschehen.
Für mich passieren dann häufig zwei Dinge, die sich relativ zügig sogar daraus entwickeln. Das eine ist dieses schon oft zitierte Machtvakuum, was dann entsteht. Ne, du kannst als Führender keine klare Entscheidung treffen, du prokrastinierst das, du überlässt anderen das Spielfeld, obwohl du eigentlich selber abschlagen müsstest. Und dadurch gibt es dann den Typ Mitarbeiter, der selber diese Abschlagsposition besetzt und dann teilweise wirklich um sich schlägt. Also wirklich unangenehm kann das sein. Gleichzeitig wird es bei dir mit Führungsschwäche assoziiert. Was aber noch viel schlimmer ist, ist, dass sich die wirklich hochqualifizierten Mitarbeiter sowas in der Regel nur eine gewisse Zeit lang bieten lassen. Manche noch ein bisschen Zeit lang länger, weil sie loyal sind und Mitleid haben. Aber die qualifizierten Guten, die gehen bei sowas eher als die anderen.
Wenn in der Führung keine Entscheidung getroffen wird.
Keine Entscheidung
getroffen
wird.
Es betrifft gar nicht die hochqualifizierten Mitarbeiter, sondern
die Entscheidungslosigkeit.
Hey, hier muss eigentlich was passieren, aber Chefin traut sich nicht, macht das nicht.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Kann das eine Hilfe sein, wenn ich weiß, als Praxisinhaberin, als Inhaber, es ist einfach nicht mein Ding. Das kann ja sein, das kann man sich ja, ne, das weiß man, das muss man sich vielleicht eingestehen, ob man dann sagt, okay, dann darfst du sehr wahrscheinlich auch keine Führungsposition übernehmen, ist vielleicht das eine. Kann ich mir für sowas im Team Hilfe holen von Menschen, wo ich weiß, die haben einen guten Draht, die können das, wenn man das natürlich nur als gemeinsame Entscheidung tritt? Oder machen wir es ganz kurz, welchen Rat hast du für Menschen, die sagen, ich will eigentlich solche Gespräche nicht führen, ich weiß, aber ich muss es.
Also ich finde es schwierig, sich in einem Team Hilfe zu holen, es sei denn, du hast ganz, ganz festgelegt den Posten der Praxismanagerin in deiner Praxis, in deinem Konstrukt vergeben.
Und damit ist auch klar, dass sie kommunizieren kann in die Richtung.
Und damit ist klar, dass sie kommuniziert und die Aufgabe des Führenden oder des Inhabers ist dann halt, dieser Person den Rücken zu stärken und zwar erstmal kompromisslos, sonst lässt sich da gar nichts ändern und das Ganze verlagert sich nur. Ich bin bei solchen Sachen eigentlich eher dafür, je nachdem, wie schlimm es wirklich ist, ne, mit dem Inhaber, der Inhaberin und der ja, dem sich nicht diesen Gesprächen stellen können, sich jemanden von extern zu holen. Na, und den dann eine Zeit lang dazwischen zu schalten, mit einem Impact auf beide Seiten. Also solche externen Coaches, Mediatoren, was auch immer, die machen ja immer zwei Sachen. Die analysieren den Ist-Zustand, das machen sie hoffentlich relativ zügig und versäumen nicht so viel Zeit, aber dann schauen sie einmal aufs Team und einmal auf den Inhaber. Und beide werden quasi getrennt voneinander gecoacht, beraten, ausgehorcht, ausgefragt, verortet, kategorisiert. Nein, im positiven Sinne natürlich. Und dann wird ein Weg gefunden, wie man das gleichschalten kann oder zueinander bringen kann. Und das hat häufig einen besseren oder einen höheren Wert, als wenn man das versucht, im Team zu regeln. Wenn du keine Praxismanagerin hast, wie willst du denn eine Entscheidung treffen, wenn du keine Entscheidung treffen kannst? Wer denn die Entscheidung treffen soll in deinem Team?
Ja, das natürlich
funktioniert nicht.
Ja, im Zweifelsfall passiert nämlich dann genau das. Es wird gar keine Entscheidung getroffen. Das Ding läuft so lange weiter, bis es eben vor die Wand donnert. Und dann kostet es richtig. Also das kostet am Ende ja auch Geld.
Genau. Also ich hatte gerade einen relativ aktuellen Fall. Der ist bei uns in der Kundschaft passiert. Da hat eine Praxis ihre wirklich tolle ZMV verloren. Die ist jetzt in eine andere Praxis gewechselt, auch gar nicht so weit weg. Die hat seit Jahren, hat die immer wieder gesagt, mit unserer Abrechnung stimmt was nicht. Das geht so nicht. Wir müssen das anders machen. Wir müssen richtlinienkompetenter arbeiten. Wir können das so und so nicht machen. Und die hat das wirklich sehr akribisch gemacht. Die hat das aufgeschrieben. Die hat das den Chefs vorgetragen. Die haben aber aufgrund von fehlenden Restriktionen von außen einfach kein Change Notwendigkeit gesehen. Die wollten sich einfach nicht verändern. Und die hat dann irgendwann aber durchgesetzt, dass sie uns dazu holt zur Entlastung und wir haben bestimmte Teile übernommen, HKPs, GOZ-Abrechnung, sind zum gleichen Schluss gekommen, haben das immer wieder gespiegelt über Rückfragen, haben gesagt, diese Behandlung hier geht so und so nicht. Wir können aber zeigen, wie es geht und so weiter. Und das hat dann nur dazu geführt, dass insgesamt das alles dann implodiert ist. Weil man möchte dort den Weg des geringsten Widerstandes mit der Konsequenz, dass die ZMV den Job gewechselt hat. Ne? Und das ist schlimm, weil die war richtig gut. Und die hat einfach nur aufgrund der Praxisgröße so 5 Stunden die Woche Zuarbeit gebraucht. Ansonsten war das ein funktionierendes System, was einfach nur ein bisschen Korrektur gebraucht hätte. Aber wenn du nicht bereit bist, rechtlich korrekt die Schritte so zu gehen, dann stehst du am Ende ohne dein Gehirn da, ne? Ohne deine Verwaltungsfachkraft.
Ja, das ist am Ende das, was passiert. Ne? Also wenn du mit Menschen nicht sprichst, wir hatten ja mal eine Folge zum Thema Feedback.
Ja,
auch da, ne, also haben wir ja die Studien auch vorliegen, Gallup-Studie etc., wie viele Menschen sagen, ich bekomme kein Feedback, man sagt mir nicht, was ist. Und auch das sind ja Gespräche, die geführt werden müssen. Jetzt denke ich, gut, weiß ich nicht, vielleicht bist du anderer Meinung. Oder generell die Frage, sind positive Gespräche generell leichter oder ist das auch so ein bisschen Typsache? Gibt es so Menschen, die haben generell ein Problem damit, Entscheidungen zu übermitteln?
Also ich finde, es ist ein bisschen Typsache.
Ja?
Ja, finde ich schon. Weil also auch positive Gespräche, ich meine, ein positives Gespräch muss ja genauso voll von Inhalt und Herzblut und Empathie sein, wie ein negatives Gespräch, in Anführungsstrichen, das sein sollte.
Ja, das ist ja schon natürlich leichter, egal ob was für ein Typ ich bin, wenn ich einem sage, Mensch, du machst einen guten Job, du kriegst eine Gehaltserhöhung, als zu sagen, so und
ja, aber das ist ja, das ist ja bloß eine ziemlich lapidare, blöde Aussage, ist ja kein Gespräch.
Ist kein Gespräch, natürlich.
Also ich finde, ein positives Feedback-Gespräch muss echt gut vorbereitet sein. Das kriegt doch mein Gegenüber sofort mit.
Und das kann eben auch nicht jeder.
Nee, das kriegt mein Gegenüber doch sofort mit, wenn ich da sitze und nur irgendwie dummes Zeug plappere von wegen, ja, das hast du ganz toll gemacht. Ja, das weiß derjenige wahrscheinlich selber.
Also wenn wir heute über Gespräche reden, dann reden wir über wirkliche Gespräche mit Inhalt, Tiefe und Konsequenzen und nicht über irgendwelche lapidaren Dinge, die man jedem mal
gar nicht für zu haben.
Nee, wir wollen ja auch über Gespräche reden, Gespräche, die Konsequenzen mit sich bringen. Und du hast jetzt gerade gesagt, es ist so ein bisschen Typsache. Und eben hast du auch mal schon so angedeutet, das Thema Frau-Mann.
Ja.
Also generell, ja, Frauen, Männer führen unterschiedlich. Das haben wir ja auch schon oft gehabt. Wie ist denn das dann bei solchen Gesprächen? Wenn ich jetzt mal so völlig klischeehaft sagen würde, ich glaube, dass Frauen sich da schwerer tun. Die sind empathischer, harmoniebedürftiger. Ich sehe schon, wie du dein Gesicht, was ist ja, ich produziere
ich nur eine kleine Schnute gemacht.
Und provoziere ein Klischee.
Ja.
Und Männer, die haben keinen Bock, da so lange zu labern, die machen das. Ich glaube, dass es nicht so ist, definitiv. Wie sind da so deine Erfahrungen, nicht nur deine persönliche, sondern auch so im Umgang mit Zahnärztinnen, Zahnärzten? Mhm. Brauchen Frauen vielleicht länger, weil sie sich mehr Gedanken machen? Ist das ein Klischee mit dem, mit Harmonie und Empathie, dass es alles irgendwie ein bisschen zusammenhängt?
Also ja und nein und voll.
Ah, toll. Ja, nee, also.
Also erstmal, ich empfinde es komplett anders. Mhm. Also in meiner kleinen Welt ist es so, dass eigentlich Frauen meistens schneller reagieren, weil sie viel schneller in der Lage sind, aus meiner Sicht, alles nur meine Sicht, ja, Stimmung aufzufangen, auch kleinere Geschichten im Team eher zu erspüren und auch oft in Gesprächen schneller reagieren, weil das wird uns ja so beigebracht. Wir werden ja so erzogen, auf andere zu achten als Frau. Das heißt, wir scannen ja permanent unsere Umgebung, entweder ob ein Predator in der Gegend ist oder ob im Team irgendwas schief läuft. Und deswegen sind wir ja andauernd damit beschäftigt, zu analysieren, zu strukturieren, zu gucken, wie ist es. Und dann fällt es einem auch leichter, in diesem Bereich in die Kommunikation zu gehen. Bei Männern nehme ich häufig wahr, vor allen Dingen, wenn es Männer sind, die Lebensmittel vielleicht schon überschritten haben, dass sie manchmal so ein bisschen hilflos sind, ob dieser geballten Weiblichkeit in ihren Teams und gerne über Prokrastination führen. Also zu sagen, ja, das regelt sich schon von alleine.
Die also kriegen, aufschieben tatsächlich als Führungstool.
Die kriegen sich schon wieder ein.
Okay.
Genau, aufschieben als patriarchales Führungstool. Die kriegen sich schon wieder ein. Gleichzeitig nehme ich wahr, wenn ich dann in die Kommunikation gehe mit Männern und Frauen, die Dinge, die ich sage, und es können die gleichen Dinge sein, werden komplett unterschiedlich wahrgenommen. Wenn ich zu wenn ich zu einer Zahnärztin sage, ich würde gerne bei Ihnen Folgendes verändern, und dann komme ich mit einer Liste und sage, das läuft nicht gut und das läuft richtig Mist und das ist so und das dürfen Sie so nicht machen, dann sind die manchmal erstmal ein bisschen erschrocken, ziehen sich kurz zurück, was auch normal ist. Manchmal überzeichne ich Dinge auch, um die Wirkung zu verbessern, weil manche Dinge sind wirklich in der Wahrnehmung schwierig zu übermitteln. Aber dann kommt, weil sie schnell die Gespräche analysieren, häufig entweder eine Form von Abwehr, da habe ich dann aber da kann ich was zu sagen, das kann ich aufbrechen oder weg erklären. Und dann kommt eine Einsicht und dann kommt häufig was wie, okay, in dem Bereich können wir was machen, da lasse ich sie von der Leine. Bei dem Bereich traue ich mich das noch nicht. Und damit können wir wunderbar arbeiten. Mhm. Wenn ich mit einem Mann, und das passiert mir sehr häufig, so spreche, werde ich häufig in den Bereich Blockade verschoben, weil ich komme dann nämlich nicht als klar rüber oder als dominant oder als dass ich wirklich weiß, wovon ich rede. Also ich komme mit Fakten, sondern ich komme rüber als fordernd, als anstrengend, als unbequem. Und das ist so eine typische Sichtweise von Männern auf Frauen, die viel Fachkompetenz mitbringen und die auch äußern können. Und das ist ein Problem, weil das blockiert die Menschen, mit denen ich dann spreche, und es blockiert die Praxen im Fortschritt. Und wir haben das tatsächlich ausprobiert. Wir haben solche Dinge, die gleichen Dinge, die ich gesagt habe, von einem Mann platzieren lassen bei den gleichen Praxen.
Mit komplett anderem Ergebnis.
Komplett anderer Resonanz.
Wenn du jetzt aber weißt, du hast so ein Gespräch zu führen mit einem Zahnarzt, bereitest du dich dann anders drauf vor?
Nein. Nein. Ich bin immer ich. Mit oder mehr oder weniger Erfolg. Ich kann nicht jede Robbe retten.
Das ist wohl wahr. Nicht jede Robbe, nicht jeden Trainer, nicht jeden Wal. Das ist auch nicht unsere Aufgabe.
So sieht's aus.
Was wir ja wissen aus der Psychologie, ich werde euch auch ein, zwei kleine Links in die Shownotes packen, da könnt ihr noch ein paar Sachen nachlesen. Wenn wir über Gespräche nachdenken, die schwierig sind, dann hat das immer mit Konflikten zu tun. Und Konflikte empfindet ja, also der Gedanke an Konflikte ist ja für uns alle immer erstmal nichts Leichtes. Wir wissen, dass das Gehirn dann sofort eine Bedrohungslage sieht, vielleicht auch für den Gegenüber, ja, für wen auch immer, ja. Und am Ende kommt was bei rum, dann vermeiden wir es lieber. Aber klar, es ist nun mal nicht die Lösung. Also, wenn jetzt jemand sagt, steht vor der Frage, er muss ein schwieriges Gespräch führen, weiß, dass das ein Konflikt wird. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Egal, welcher Typ man ist. Ich bin Chef, ich bin Chefin, ich bin Unternehmerin. Ich weiß, ich muss dieses Gespräch führen. Der Termin steht morgen. Ich habe heute Abend noch Zeit. Also zwei Flaschen Rotwein werden da nicht weiterhelfen, ne?
Nee, bloß nicht. Also die Fahne am nächsten Morgen wäre relativ kontraproduktiv bei dem Gespräch. Vorbereiten muss man sich immer, indem man sich ein Opening zurechtlegt. Das würde ich immer empfehlen. Und die Fakten müssen immer klar sein. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich losziehe und will jemandem was Negatives sagen und wurschtel mich da so rum. Ich muss wirklich zwei, drei Dinge parat haben, die ich übermitteln will. Sei es eine Leistungsqualifikation oder ein Feedbackgespräch oder was auch immer. Da muss es schon einen Inhalt geben. Und ich persönlich mache es immer so, dass ich in solchen Gesprächen auch immer versuche, einen Ausweg zu bieten. Das heißt, ich kritisiere mein Gegenüber durchaus, und das kann man jetzt auch einfach mal so benennen. Ich will das gar nicht so positiv darstellen, aber wenn wirklich was passiert, wenn sich jemand daneben benommen hat oder wenn eine Leistung nicht stimmt oder irgendwas unklar ist oder ein Verhalten beim Mandanten nicht gut war, ich adressiere das schon direkt, aber ich liefere einen Lösungsvorschlag mit, der, würde ich sagen, zu 80% ausgearbeitet ist, aber ungefähr 20% Gestaltungsspielraum meinem Kollegen noch überlässt.
Darf ich da kurz reinhaken? Gern. Wenn diese Lösung definitiv die Trennung ist, ist das dann auch eine Lösung, die man vorbereiten kann?
Natürlich.
Und was ist dann für dich eine Lösung, indem man klar macht, warum es so ist, indem man anbietet, darüber zu reden, indem man anbietet, vielleicht auch weiter zu vermitteln? Keine Ahnung. Also nicht, ich weiß nicht, was dir da durch den Kopf geht.
Für mich ist eine Kündigung immer nur der allerletzte Ausweg.
Aber du würdest ihn ja mit Lösung vorbereiten, mit einem klaren Intro.
Ja.
Lass uns das nochmal skizzieren. Ja, ich bin dein Mitarbeiter. Du weißt, du entlässt mich definitiv, weil ich schon wieder einen Social-Media-Tweet rausgehauen habe nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft, wo eigentlich der Chef gesagt hat, ich habe doch keine Ahnung davon, aber mach mal. Dann hast du ein Intro, du musst mit mir sprechen und du hast eine Lösung. Wie sieht das aus?
Also, es hängt jetzt davon ab, was du getan hast.
Ja.
Ne? Also angenommen.
Ganz einfach, meine Leistung entspricht nicht. Du hast mir oft gesagt, es gibt für dich einfach kein weiter so.
Also wenn es deine Leistung ist, du aber sonst gegen keinen unserer Firmenwerte oder so verstoßen hast und wir dich alle eigentlich noch lieb haben, du einfach nur nicht gut genug für uns bist, um es mal ganz drastisch zu sagen, dann würde ich dir das spiegeln, würde dir auch ganz klar sagen, warum das so ist. Es hätte vorher bei uns Maßnahmen gegeben, zu versuchen, dich abzuleveln, dich fortzubilden, zu schulen. Ich hätte dann Belege dafür, dass es nicht funktioniert, dass es nicht dein Bereich ist, du dich nicht wohlfühlst.
Also du bringst dich und dein Unternehmen erstmal in die Position zu sagen, wir haben erstmal alles getan.
Wir haben alles getan. Wir haben alles getan, um zurechtzukommen, damit du bei uns bleiben kannst, und es funktioniert einfach nicht, und ich halte es für die beste Gelegenheit, dass unsere Wege sich trennen. In so einem Gespräch würde ich dann immer den Mitarbeitenden fragen, wie siehst du das und was wäre für dich eine gängige Exit-Strategie? Wir haben folgende Möglichkeiten. Wenn es gar nicht mehr für dich geht, dann machen wir jetzt einen Aufhebungsvertrag. Wenn du schon woanders hin möchtest oder selbst schon gemerkt hast, darfst du gerne eher gehen. Wir kriegen das kompensiert. Wenn das nicht so ist, du dich aber nicht mehr in der Lage siehst, hier zu sein, stelle ich dich frei für 4 Wochen. Und du kannst auch sofort gehen, bekommst ein wohlwollendes Zeugnis und wir vereinbaren, dass wir uns im Guten trennen und nur gut übereinander im Wohlwollen sprechen.
Also die Lösung für mich, den du dann entlässt, ist im Endeffekt dann...
Es kommt noch eine dritte
Variante. Ja, ganz kurz, nur dass ich das nicht vergesse, so was ich jetzt gehört habe. Es gibt für uns zwar kein Miteinander mehr, aber wir haben dich nicht vergessen.
Nee,
du bleibst... Genau. Ne, wir kümmern uns darum, dass das für dich gut ausgeht. Okay.
Na klar. Und die dritte Variante ist, wenn es denjenigen ganz unverblümt trifft, der es gar nicht erwartet hat, weil er sich selbst ganz anders beurteilt, dann würde ich natürlich erstmal versuchen, das Gespräch zu deeskalieren, weil meistens kommen dann Tränen oder ganz viel Enttäuschung.
Davor haben die meisten ja auch Angst vor diesem Konflikt, der auch emotional in eine Richtung geht, die man nicht handeln kann.
Ja, vor allen Dingen, es kommt dann häufig diese Enttäuschungswut bei demjenigen hin, den ich dann adressiere. Das kommt dann dazu. Und in der Enttäuschungswut sagt man manchmal Dinge, die man nicht so meint. Und dann ist das Verhältnis am Arsch. Und deswegen versuche ich das ganz unbedingt immer zu vermeiden, und solche Szenarien sofort abzuwürgen und dann wieder ein bisschen in die Zukunft zu verlegen. Und dann würde ich bei so jemandem immer sagen, weißt du was, jetzt mach erstmal weiter. Ich stelle dir das frei, aber ich bitte dich, dir innerhalb der nächsten 8 Wochen einen neuen Job zu suchen. Du hast 8 Wochen Zeit, orientier dich um. Findest du eher was, Version 1 oder 2, Aufhebungsvertrag, Freistellung, was auch immer. Weil ich habe nichts davon, wenn ich jemanden sowohl in die emotionale als auch ins finanzielle Desaster schicke. Ne, wir haben vor kurzem eine neue Kollegin ongeboardet, die war woanders angestellt. Die hat da innerhalb der Probezeit gekündigt und konnte bei uns aber erst zum nächsten vollen Monat anfangen. Und es fehlten, ich glaube, 4 oder 5 sozialversicherungspflichtige Tage. Mhm. Und dass der Ex-Arbeitgeber, die Ex-Arbeitgeberin, der Ex-Arbeitgeber, ich lasse das bewusst offen, hat natürlich klar gesagt, mir doch egal. Das ist eine alleinerziehende Mutter, die hat 2 Kinder, die mit bei ihr versichert sind. Ich kann das nicht verstehen. Natürlich haben wir dann gesagt, okay, da fängst du eine Woche eher bei uns an, ist egal, wir waren alle gar nicht da. Wir waren ja im Barcamp bei Fundamental auf Zypern. Die Kollegin hat trotzdem nominell schon angefangen, hat halt eine Woche Minusstunden gemacht, die sie schon eingearbeitet hat, weil es eine ganz, ganz tolle Kollegin ist. Und das ist das, was ich meine. Ich habe eine Fürsorgepflicht und die endet bei mir auch nicht
in jeder Phase
in jeder
zu Beginn,
Phase.
Aber auch wenn was endet.
In jeder verdammten Phase. Das ist mir super, super wichtig. Und das hört nicht einfach auf, nur weil jemand nicht mehr für uns passt. Und ich versuche das immer zu kommunizieren. Auch wenn jemand gehen möchte, weil er sich mit uns nicht mehr verbunden fühlt, soll er mir es bitte sagen. Hier passiert überhaupt nichts, außer dass wir versuchen, jemanden Neues zu suchen und hoffen, dass derjenige, der geht, uns beim Onboarding hilft.
Hat ja auch noch den schönen, ich will es noch niemals einen Nebeneffekt, den schönen Effekt, so jemand wird über dich nicht schlecht reden. Also außer er ist komplett unverbrannt. Aber wenn man sich trennt und ich weiß, okay, du hast mir ja mit deiner guten Vorbereitung, mit dem Intro, mit der Lösung klar gesagt, Junge, eigentlich du hättest es wenig nötig gewesen. Wir haben dir Möglichkeiten gegeben, aber selbst jetzt denken wir noch an dich und lass uns mal genau schauen. Mhm. Also ich denke mal, dann hat man eine Trennung im Guten und wenn man eine Trennung im Guten erreicht, dann wird da auch keine doofe Bewertung auf Kunden oder irgendwo landen.
Ja,
ist also, so ein kleiner Nebenaspekt.
Ja, aber kann man, ich meine, ich mache es tatsächlich nicht deswegen,
sondern
ich mache das für meinen eigenen Seelenfrieden. Ja. Mir ist das
auch wichtig, ne?
Das ist mir super
dass wichtig. Du mit einem guten Gefühl daraus gehst.
Ich mache das für mich. Also primär mache ich das wirklich für mich.
Jetzt hast du das schön geschildert, wie du das machen würdest, ne? Wenn du mir jetzt die Kündigung auf den Tisch haust. Mhm. Jetzt der andere Fall. Ich habe dieses Gespräch mit jemandem, hab das morgen und bin nicht so klar wie du und habe eigentlich Angst davor, weil ich keine Lust auf Konflikte habe, habe jetzt schon so einen Horror im Kopf, was da alles passieren kann, ne? Bricht er in Tränen aus, wird er wütend oder sie, wie bereite ich mich denn so ganz kurz vor?
Du könntest mich fragen. Ich schreibe dir ein Skript.
Ich rufe Ela an.
Was soll ich dazu sagen? Das ist gar nicht so einfach.
Deshalb frage ich dich ja, weil ich glaube schon, dass vor der Thematik viele stehen.
Ja, also je nachdem, wie das Konstrukt ist, rate ich dazu, sich noch jemanden dazuzunehmen. Mit Zeugen
das hast du eben ja schon gesagt, genau. A, Zeuge und B, auch Hilfe, Unterstützung.
Genau, ist nie schlecht.
Ja.
Sehr gut vorbereiten, Gründe haben. Bei solchen Dingen, wie wenn jemand spontan in Tränen ausbricht oder so, ein Glas Wasser da haben, eine Packung Taschentücher da haben, demjenigen das anbieten, kurz den Raum verlassen, zurückkommen, aber durchziehen, so unangenehm wie es auch ist. Und selbst wenn man Schwitzerhändchen hat, nicht aufschieben, einfach durchziehen. Das Befreiungsgefühl danach setzt bei demjenigen, der es machen musste, ziemlich sofort an ein. Und bei demjenigen, der es erleiden musste, mit einer emotionalen Verzögerung, aber auch noch ziemlich zügig. Also weil meistens ist es so, dass man es ja schon gefühlt hat.
Ja, und was ich auch glaube, was bei vielen so im Kopf ist, da wir hatten ja auch mal eine Folge gemacht zum Thema Ängste, Kopfkino,
ja,
ne?
Ja,
so,
ja.
Was wir alles denken, so das passiert, das weiß ich schon.
Ja.
Und ich glaube auch, dass da viele vielleicht gar nicht damit rechnen, dass die Entscheidung, die man dem anderen übermittelt, wir kennen das aus der eigenen Firma. Wir haben auch mal so eine Thematik gehabt, wo wir jemanden, wo wir gesagt haben, es wird nicht mehr lange gehen und wir müssen den oder die, ich lasse es offen, entlassen. Und dann haben wir das Gespräch geführt und alle so, ach endlich,
Gott sei
er
Dank.
Und sie auch.
Ja,
ja,
ja
für
genau.
mich war es auch so,
genau.
ich hab mich ja auch nicht, ne, war ich nicht richtig. Und auf einmal war das Gespräch A, nicht schlimm und B, so wichtig, es war raus und es war für alle gut.
Genau.
Also vielleicht macht man sich auch manchmal ein bisschen zu viel den
viel.
Kopf. Ne?
Man macht sich viel zu viel den Kopf und wir sind so eine Vermeidergesellschaft geworden. Das ist ganz, ganz schlimm. Ne, wir gucken uns alle nur noch irgendwie komisch an und gehen nach Hause und dann rotzen wir die Leute im Internet voll. Und das ist richtig schlimm. Also dieses Vermeiden, das macht mich richtig wahnsinnig. Also manchmal werde ich auch als sehr ungeduldig wahrgenommen. Das ist aber gar nicht der Punkt. Ich kann sehr geduldig sein. Ich kann sehr, sehr lange warten und die Leinen, die ich habe, sind super, super lang. Das, was dann so als Ungeduld wahrgenommen wird, ist meine Null-Toleranz- und Fuck-Off-Schwelle für Leute, die nicht direkt mit mir kommunizieren können oder wollen. Ich hasse das wie die Pest. Ich finde das ganz schlimm. Immer dieses von hinten durch die Brust ins Auge und am allerschlimmsten finde ich, Dritte zu missbrauchen, um Botschaften zu übermitteln. Da könnte ich wild werden. Also wenn jemand zu mir...
Schiebst die Verantwortung
ja,
auf, ne?
Wenn jemand zu mir kommt und mir irgendwas spiegelt, was A über B nach C gesagt hat und eigentlich möchte, dass ich mich in irgendeine Richtung bewege.
In der Hoffnung, dass du es übernimmst.
Genau. Mhm. Ich rufe sie immer alle zusammen. Alle Genannten an einen Tisch und dann reden wir darüber. Und das sind so unangenehme Gespräche, dann so mit Füße scharren und so, dass das bislang, glaube ich, erst 2 oder 3 Mal passiert ist. Aber das kann ich, das geht gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Und das ist das Schlimmste.
Ja. Danke mal wieder für viele wertvolle Einblicke auch in dein Seelenleben.
Ja,
ich finde es immer wieder gut, weil ne, wir wollen ja auch Dinge aus unserer Erfahrung, aus unserem Alltag mitgeben. Und wenn den Menschen dann klar ist, das sind schon wir, die hier reden und das ist auch das, was uns auch mal privat berührt, dann ist es ja nicht verkehrt.
Im Gegenteil, ich möchte eigentlich Menschen gerade in Führungspositionen ermutigen, das ab und an mal zu tun, weil uns das viel authentischer macht, um dieses Buzzword zu benutzen. Also ich finde, dass es ein Zeichen von Stärke ist, Teile von sich zu offenbaren. Also ich werde dadurch ja nicht 1 Gramm entscheidungsunfreudiger weniger wertzuschätzen oder wahrzunehmen.
Ja.
Ne? Also werde ich ja nicht. Und das hat gedauert, bis ich da hingekommen bin, ist logisch. Aber ich traue mich das locker. Ich kann das zugeben. Ich kann mich vor jemanden hinstellen und kann den anschreien mit Tränen in den Augen, kann sagen, du hast mich so fürchterlich verletzt, denk mal drüber nach. Und macht mir gar nichts, ob ich dann weine oder nicht.
Kann aber auch nicht jeder, ne?
Ja, konnte ich früher auch nicht, aber ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig. Ich meine, würde ich jetzt nicht vom Team machen und würde ich auch keinen Zahnarzt oder keiner Zahnärztin empfehlen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Ne? Steht einfach mal zu euren Gefühlen. Ist nicht schlimm.
Ja, zu Gefühlen, pass auf, jetzt kommt die Überleitung des Todes. Zu ihren Gefühlen müssen viele Fußballfans in Deutschland in den nächsten Wochen stehen. Trauer, Entsetzen, Unverständnis. Also wir sind gerade in der Planung der nächsten Folgen. Deshalb wissen wir jetzt nicht genau, wann wir die nächsten wieder produzieren. Das heißt, ich möchte jetzt, weil wir heute schon über Fußball gesprochen haben, natürlich auch mit Fußball enden.
Oh ja.
Sollten wir noch aktuelle Folgen während der WM produzieren, was ich spannend fände, dann können wir ja auf die heutige Folge nochmal zurückblicken. Wer sind deine Favoriten? Wie geht's weiter? Wer wird Weltmeister? Zwischen wem spitzt es sich am Ende zu?
Also ich tippe mal auf Frankreich und einen zweiten habe ich gerade gar nicht. Also mich hat bislang noch nichts vom Hocker gehauen. Frankreich und dann hätte ich gerne irgendwie so einen Underdog, das finde ich mal super.
Spanien war stark die Nacht.
Ja?
Ja.
Also in der Vorrunde fand ich sie...
Nee, jetzt war wirklich
gut.
Stark.
Also Dann gerne.
Also ich bin bei dir. Frankreich war vor der WM mein Favorit. Und wenn man die spielen sieht, also es ist unfassbar, unfassbar.
Ja. Du, die spielen auch noch so mit einer Gauloise im Mund.
Und es ist total irre. Ich habe letztens mit meiner Tochter, die ja auch Fußballfan ist, sind wir aber so die Aufstellung durchgegangen und wir saßen uns kopfschüttelnd gegenüber sowas. Und dann, ach, der spielt ja auch. Ach, Konaté, der auch noch.
Ja,
und jedes Mal hast du so einen Weltstar. Ne? Also ich bin echt gespannt. Ich weiß es, natürlich immer irgendwo wird nochmal so der ein oder andere Außenseiter mit dabei sein. Ne?
Das liebe ich ja, ne? Ich liebe das ja mit den Underdogs.
Ja, so und einige, mit denen man hätte rechnen können, sind ja schon jetzt nicht mehr dabei. So, ja, ich meine jetzt nicht nur Deutschland, die Schweizer können eine Wundertüte sein, diese Nacht auch wirklich ordentlich gespielt, starke Truppe. Engländer kann ich gar nicht einschätzen. Wenn Kane Bock hat, macht er alles platt, wenn seine Mitspieler mitspielen.
Aber Klaus, weißt du, über was ich neulich nachgedacht habe? Italien. In Italien.
Italien wird nicht Weltmeister dieses Jahr, ich glaube.
Das weiß ich, lass mich ausreden. In Italien ist eine ganze Generation von Jungs groß geworden. Mhm. Die sind jetzt 12. Mhm. Die haben noch nie erlebt, dass ihr Land international gespielt hat.
Zumindest bei einer Weltmeisterschaft.
Ja, ist so geil, oder?
Ja, ist wirklich.
Ich muss dir mal vorstellen.
Ja.
12-jährige Jungs und die Squadra Azzurra war noch nie bei einer WM dabei. Mhm. Unfassbar.
Man hat auch keine Erklärung dafür.
Nein,
ne? Jedes Mal denkst du so.
Und weißt du was, uns wird es auch so gehen,
das
sich nicht ändert.
Das ist genau das Ding, das wollte ich nämlich gerade sagen.
Wir sind Italien 2.0.
Irgendwann fängt das an, dann bist du dreimal in Folge nicht mehr in einem Viertelfinale, dann bist du nicht mehr im Achtelfinale, dann scheidest du in der Vorrunde aus.
Genau.
Und dann geht das unfassbar schnell. Ne? Also wie vielen Mannschaften, ne, die aus der Bundesliga absteigen, im zweiten Jahr in die dritte Liga absteigen, gar nicht mehr rauskommen und auf einmal sind die weg.
Und wir haben den Rahmenspielplan schon. Wir spielen das erste Spiel gegen Cottbus. Auswärts. Und das zweite Spiel gegen Wolfsburg. Das erste Heimspiel gegen Wolfsburg.
Und für alle, die jetzt erst eingestiegen sind, die noch nie eine Folge von uns gehört haben.
Das gibt's ja gar nicht.
Natürlich nicht. Trotzdem muss ich sagen, wir sagen ja immer, ne, wir wollen alle immer auf dem gleichen Level halten. Ela hat gerade den Beginn der Zweitligasaison von Hannover 96 skizziert.
Sicher.
So, also wir halten.
Was interessiert mich denn Bayern gegen Stuttgart?
Ja, wieso? Ich weiß noch gar nicht, wie. Mein Verein in die Bundesliga startet. Ich muss mir das mal angucken, wenn das mal raus ist. Aber ich glaube, es ist jetzt nur das Auftaktspiel terminiert. Ne? Muss mal reingucken.
Nee, alles jetzt.
Ja, die ersten Spiele. Ja. Okay, dann gucke ich mal rein. Und ihr dürft gerne weiter zuhören hier bei unserem Fußballgelaber. Das kann hier bei uns einfach mal passieren.
Kann noch Stunden gehen.
Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Nur 55 Minuten, davon haben wir aber ungefähr eine halbe Stunde auch übers Thema.
Ich finde, das Thema gehört ja zusammen letzten Endes. Das hat sich auch so wunderbar überlappt.
Ja, vor allem jetzt. Ne? Also wir werden sicherlich auch mal gucken, ob uns noch das ein oder andere bei der WM begegnet, wo wir sagen, Mensch, was hat das mit dem zu tun, worüber wir reden? Und dann reden wir da auch gerne drüber. Ansonsten halten wir für heute mal fest, wir beide tippen Frankreich als Weltmeister.
Ja.
Bleibe ich sehr stabil bei.
Ja,
Vize. Das muss man sehen.
Jo. Schauen wir mal.
Gucken wir mal. Auf jeden Fall macht Spaß, denen zuzugucken und wir werden mal schauen. Und wenn wir das nächste Mal produzieren, dann werden wir genau gucken, was ist passiert. Ne? Ist was passiert? Und dann halten wir euch auch da über unsere Gedanken auf dem Laufenden.
Und dann wissen wir auch, wer neuer Bundestrainer ist.
Dann wissen wir auch, ich dachte, du sagst jetzt gerade, dann wissen wir auch, wer neuer Bundeskanzler ist. Aber so weit ist es ja jetzt
Gottes
noch
Willen.
Nicht. Also,
obwohl, nein.
Nur weil sein Social-Media-Team sich da vertan hat.
Haben die sich vertan? Mit Krankschreibung ab dem ersten Tag oder was?
Nein, es gab doch den tollen Tweet nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Ach, natürlich, ja.
Und das fand ich, also ihr Lieben, das jetzt nochmal so zum Schluss. Das fand ich auch wieder so bezeichnend, obwohl ich es nicht verifiziert habe. Angeblich hat ja dann das Bundeskanzleramt gesagt, ja, das war ein junger Mitarbeiter aus dem Social-Media-Team. Ein junger, es war ein junger, das haben sie wohl betont.
Und nach dem Motto,
so typisch, weißt du?
Dass die Jungen im Social-Media-Team die Kompetenten sind, hat da wieder keiner kapiert.
Naja, wie auch immer es gelaufen ist, ich fand es lustig. Es hat ein paar schöne Posts auf LinkedIn gegeben, wo wir uns ein bisschen miteinander beschäftigen konnten. Also, mein Gott.
Ja, ich folge dem Typen
auch,
nicht.
Nicht von dem. dem auch nicht. Obwohl es schon ein bisschen, es wäre bezeichnend und passt auch dort in die Kommunikationsstrategie, will ich es nicht nennen. Meine Liebe, eine gute Zeit dir. Danke fürs Zuhören, fürs
Ahoi.
Mitreden, fürs Antworten. Eine schöne WM noch und wir gucken mal, wann wir euch das nächste Mal wieder mit Fußball belästigen. Ja, macht's
das
gut, bis dahin und tschüss.
Ciao, ciao.
Das war P11, Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.